Liebe Veronika, so freundlich begann eine E-Mail an meinen heutigen Gast, dann aber folgte eine Kampfansage, die schon seit Wochen hohe Wellen schlägt und die sogenannten Wirtschaftsweisen erschüttert und damit immerhin das wichtigste Beratergremium des Landes. Über diesen bisher einmaligen Konflikt, aber auch über die wirtschaftliche Schieflage in Deutschland und über mögliche Auswege können wir jetzt reden. Und dazu begrüße ich Professor Veronika, also die besagte liebe Veronika Grimm. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich.
Ja, hallo Herr Kroll, freut mich.
Nur vorab kurz für unsere Zuschauer der Hinweis, dieses Gespräch ist nicht live, sondern wir zeichnen es aus Termingründen am Dienstag dieser Woche auf. Frau Grimm, selten haben die Wirtschaftsweisen ja einen solchen Krach produziert. Hatten Sie diese enorme Aufmerksamkeit unterschätzt oder haben Sie es sehenden Auges in Kauf genommen?
Ja, mich hat das auch überrascht. Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass diese Tatsache, dass ich eine Aufsichtsratsposition bei Siemens Energy angeboten bekommen habe, dass das eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt in der Presse. Ich hatte jetzt damit nicht gerechnet. Ich habe das im Vorfeld rechtlich klar abklären lassen von beiden Seiten, auch ob das kompatibel ist. Das Sachverständigenratsgesetz erlaubt das ausdrücklich. Wir sollen unabhängig sein von der Regierung, von Verbänden und eben von Regierungsorganisationen. Aber Tätigkeiten in der Wirtschaft erlaubt das Gesetz explizit, auch mit dem Sinn und Zweck, eben diese Expertise auch mit greifbar zu machen. Und es gab auch Präzedenzfälle im Sachverständigenrat. Insofern hatte ich gedacht, das ist wahrscheinlich schon ein Hingucker. Aber ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass man da so Gegenwind bekommt und vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass wir das in der Öffentlichkeit diskutieren müssen. Ich hatte jetzt im letzten Jahr meine Kolleginnen und Kollegen informiert und habe auch das Gespräch angeboten, habe gesagt, wir können das gerne diskutieren.
Aber Sie haben es aus der Presse erfahren, Ihre Kollegen, oder?
Nein, ich habe das parallel zu dieser, das kann sein, dass Siemens vielleicht einen Tick schneller war, aber ich habe das parallel zu der Veröffentlichung der Nominierung auch den Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr schon kommuniziert und dann auch das Gespräch angeboten. Ich glaube, die Präzedenzfälle, die wir im Sachverständigenrat auch hatten in der Vergangenheit, zeigen auch, dass haben die vergangenen Räte immer gewissenhaft und sehr kollegial auch gelöst.
Nun sagen Ihre Kollegen Wirtschaftsweisen, die 4 von 5 sagen ja, das sei nicht vergleichbar, die Zeit hätte sich weiter gedreht und haben Sie vor die Wahl gestellt. Sie sollten entweder das Aufsichtsratsmandat annehmen oder die Position bei den Wirtschaftsweisen. Sie machen aber jetzt beides. Wie arbeitet man dann künftig zusammen? Also ich habe gelesen, ein früherer Wirtschaftsweiser sagte, es gibt doch immerhin eine Phase von 3-4 Monaten, wo man Ausnahmezustand hat, wo man die Köpfe zusammensteckt, wo man ganz eng zusammenarbeiten muss.
Genau, wir arbeiten in der Sache ganz eng zusammen. Und das zeigt auch eigentlich sehr eindrücklich, warum es gar nicht plausibel ist, dass man da durch Werturteile, die man mitbringt oder durch Positionen, die man hat, Gutachten, die man geschrieben hat. Wenn man in das Gutachten etwas reinverhandeln will, dann muss man in der Sache 4 andere Mitglieder des Sachverständigenrats überzeugen. Und zwar jeder. Auch das Mitglied, das von den Gewerkschaften nominiert wurde und typischerweise von der Bundesregierung ernannt wird. Auch das Mitglied, das von den Arbeitgeberverbänden nominiert wurde. Das Gremium ist absichtlich sehr divers angelegt und auf den wissenschaftlichen Streit ausgelegt. Das heißt, wir verhandeln über jedes Komma, über jedes Wort. Mhm. Und wenn man etwas im Gutachten einbringen möchte, dann muss man sehr gute Argumente haben. Dann muss man 4 andere gestandene Wissenschaftler überzeugen.
In dieser emotionalen Situation?
Ja, also ich glaube, man kann ja auch mal die Parallele zur Politik ziehen. In der Politik verstehen die sich auch nicht immer blendend. In der Politik werden leider, ehrlich gesagt, also ich finde das auch sehr bedauerlich, dass wir diese Streitigkeiten so öffentlich austragen. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Intention gewesen. Ich wollte das intern klären und da kann man natürlich dann auch seine Argumente darlegen und eine Verfahrensweise identifizieren und finden, wie man damit umgeht. In der Vergangenheit hat das auch funktioniert. In der Politik wird das auch immer üblicher.
Sind die Wirtschaftsweisen jetzt wie die Ampel?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Regierungsmitglieder, die Kabinettsmitglieder reden auch alle noch miteinander, arbeiten gut zusammen weiterhin, obwohl da ordentliche Streitigkeiten auch hochkommen. Insofern scheint das der Zeitgeist zu sein und da muss man wirklich sagen, leider. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir in verschiedenen Gremien, auch in der Regierung, die Dinge klar miteinander besprechen und dann mit einer guten Lösung nach außen kommen.
Nun sagen ja auch Ihre Kritiker, es sei alles regelkonform, betonen aber nicht alles, was legal ist. So jedenfalls die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Frau Schnitzer, sagt, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim, dieser berühmte Satz. Hat sie da auch einen Punkt mit Blick auf Befangenheit?
Ja, ich glaube, man muss sich da überlegen, wer ist denn zuständig? Und zuständig ist natürlich die Regierung. Es gibt ein Sachverständigenratsgesetz, das sieht klar Inkompatibilitäten vor. Also ein Mandat im Sachverständigenrat kann man nicht mit einer Tätigkeit in der Verwaltung, in einer Regierungsorganisation oder in einem Verband kombinieren. Das ist explizit so festgelegt. Aber das bedeutet auch, dass andere Dinge zulässig sind und kompatibel sind. Und der Gesetzgeber hat das auch nicht anders geregelt in der Vergangenheit. Hätte man ja auch machen können. Es gab in der Vergangenheit Mitglieder des Sachverständigenrats in Aufsichtsräten und man hätte ja sagen können, ach, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat der Gesetzgeber nicht gemacht und das Gremium ist sehr divers angelegt. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, ein Mitglied kommt eher aus der gewerkschaftsnahen Seite, ein Mitglied aus der arbeitgebernahen Seite. Es ist Streit vorprogrammiert und der sollte in der Sache geführt werden. Und ich glaube, wenn der Zeitgeist sich geändert hat, dann wäre es Sache der Regierung, sozusagen, das auch dann anzupassen.
Also diese Argumentation, den Anschein der Befangenheit, Siemens Energy hat ja 7,5 Milliarden Staatsbürgschaft bekommen, das erreicht sie jetzt nicht als wirklicher Problempunkt.
Ja, also ich glaube, es ist natürlich klar, dass man in jedem Gremium, in jeder Situation, in der man ist, wenn man selber sieht, da ist etwas, wo ich mich nicht zu äußern kann. Jetzt ganz konkret, wenn es zum Beispiel um Siemens Energy geht und die Frage ist, sollten die Bürgschaften bekommen oder nicht? Da würde ich natürlich sagen, in dieser Doppelfunktion bin ich da nicht sprechfähig. Und das wäre natürlich durch die Transparenz, die ja auch mit diesem Mandat und dem Sachverständigenratsmandat einhergeht, wäre das ja völlig klar, dass ich mich dazu nicht äußern würde. Und ich glaube, genau so muss es auch sein. Man muss in diesen Gremien natürlich mögliche Konflikte offenlegen, intern und dann diskutieren, wie man mit denen umgeht. Das ist übrigens nicht nur bei einem Aufsichtsratsmandat der Fall. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja auch anderweitig aktiv. Es kann ja selbst sein, dass jemand Aktienportfolios hält, wo man mal in die Bredouille kommt. Und ich glaube, es ist die Verantwortung der Einzelnen, dann gewissenhaft damit umzugehen und diese Dinge dann auch in die Diskussion zu bringen und zu sagen, da nimmt man sich auch raus.
Und zahlen Sie ja jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen dafür einen gewissen öffentlichen Preis der Kritik, die da auf Sie niedergeht. Was reizt Sie denn an diesem Aufsichtsratmandat?
Also ich glaube,
ist mal losgelöst vom Einkommen.
Ich glaube, das Wesentliche für mich ist, dass man aus der Forschungsperspektive ja viel weiß über Energiemärkte aus einer Datenanalyse heraus. Man weiß viel oder hat Einschätzungen aus so einer Modellierungsperspektive. Man modelliert Zukunftsszenarien und überlegt sich, wie sieht die Energieversorgung weltweit in 20, 30 Jahren aus. Und diese Einblicke, die man über das Mandat in einem Aufsichtsrat erhält, sind natürlich komplementär dazu in gewisser Weise. Also man erweitert sozusagen auch den Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann. Gar nicht mit Bezug auf ein ganz spezielles Thema, sondern einfach die Urteilskraft wird nochmal geschärft. Wo sind vielleicht Lücken in der Perspektive, die wir in der Wissenschaft einnehmen können? Wo muss man eigentlich andere Restriktionen noch berücksichtigen? Und das ist natürlich durchaus bereichernd. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit da zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die ist durchaus für die Gesellschaft auch bereichernd, auch möglicherweise in der Kontrolle eines Unternehmens. Das ist ja eine Kontrollfunktion im Aufsichtsrat. Für die Kontrolle eines Unternehmens, das zum Beispiel auch jetzt diese staatlichen Garantien erhalten hat. Auch das kann ja durchaus, man kann das kritisch sehen, man kann aber auch eine positive Seite daran sehen.
Abschließend zu diesem Komplex würde ich Ihnen gerne ein Zitat leicht gekürzt vorlesen, das Sie kennen, weil es von Ihnen ist. Dazu muss man wissen, dass Sie zeitweise die Fußballmannschaft Ihrer Tochter trainiert haben. Fußball, ich zitiere, Fußball ist ein Supersport. Du lernst, im Team zu spielen, sonst reißt du als Mannschaft gar nichts. Aber auf der anderen Seite will sich doch jeder durchsetzen, will jeder eingesetzt werden. Dieses Zusammenspiel von Kooperation und Wettbewerb, das ist am Mannschaftssport besonders faszinierend. Wie würden Sie denn abschließend für das Team Wirtschaftsweise dieses Zusammenspiel von Teamgeist und Wettbewerb bewerten?
Ja, ich glaube, genau das ist der Fall. Man muss eben akzeptieren in jeder Zusammenarbeit, dass es gleichgerichtete Interessen gibt. Und man muss wirklich auch schauen, dass man sich so verhält, dass man die Institutionen schützt. Deswegen bin ich auch besonders unglücklich darüber, dass dieser Streit an die Öffentlichkeit geraten ist. Das hätten wir eben unter uns ausmachen müssen, eben obwohl wir unterschiedliche Auffassungen haben. Eigentlich muss man da eben kooperieren, um im Endeffekt auch in einer Situation, wo man ein bisschen im Konflikt ist, letztlich die Produktivität und das Ansehen des Gremiums nicht zu beschädigen. Aber meine Meinung ist, das müssen wir intern machen. Das gilt für die Politik auch in vielfacher Hinsicht. Man sollte die Dinge intern klären, sich da auch reiben, aber öffentlich dann sozusagen auch sein Mandat, seinen Auftrag
jetzt wahrnehmen. Jetzt müssen Sie mir aber trotzdem noch sagen, wie wird man Fußballtrainer als Wirtschaftsweise?
Ja, ich war Fußballtrainerin, bevor ich Wirtschaftsweise werde. Also die Mitgliedschaft im Sachverständigenrat ist da eher hinderlich als förderlich, weil es eben sehr zeitaufwendig ist. Ich habe mehrere Kinder im Fußballverein und beim letzten haben sie mich dann erwischt sozusagen und haben mich überredet, eben auch meine Mannschaft zu trainieren. Im Breitensport ist das so, dass man sehr stark auf die Eltern angewiesen ist.
Und ohne Trainerschein, oder?
Ohne Trainerschein.
Mhm. Aber Sie spielen Fußball, oder?
Ich habe früher Fußball gespielt, genau. Mhm. Und das hat man irgendwie rausgefunden. Und dann hat man mich eben gefragt, ob ich bereit wäre, eine Mannschaft zu trainieren. Und dann habe ich das 10 Jahre lang gemacht, solange meine Tochter in der gemischten Mannschaft spielen konnte. Und jetzt ist meine Tochter in der Damenmannschaft und ich nicht mehr Trainerin.
Und ohne Sport, oder?
Ich? Ja. Ich selbst. Ich mache sehr viel Sport, allerdings nicht mehr Fußball, aktiv. Ich gehe viel laufen, klettern, Snowboard fahren, solche Sachen.
Okay, das klingt nach Ausdauersport.
Gemischt, genau.
Das werden Ihre Kollegen im Kreis der Wirtschaftsweisen sicherlich gerne hören. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt mal auf das eigentlich größere Bild schauen, also auf Ihre eigentliche Arbeit, ja, die Lage der deutschen Wirtschaft. Der Wirtschaftsminister meinte ja kürzlich, es sei dramatisch schlecht, die Lage, was ja niemanden wirklich wundert. Wir haben so gut wie kein Wachstum für 2024 auch vorhergesagt. Das Investitionsdefizit ist so groß wie noch nie. Deutschland ist Schlusslicht unter den Industrienationen. Kurz, was ist los in Deutschlands Wirtschaft?
Ja, ich glaube, es kommt von zwei Seiten. Wir haben die beiden Krisen gehabt, die Deutschland sehr stark getroffen haben. Zum einen die Corona-Krise mit den Verwerfungen in den Lieferketten, die jetzt wieder geheilt sind. Also es ist wieder besser geworden. Dann haben wir die Energiekrise gehabt. Deutschland als Land mit einer sehr umfangreichen energieintensiven Produktion hat dann natürlich eine besondere Last getragen auch. Da erholen wir uns gerade sehr, sehr langsam von und gleichzeitig laufen wir in eine strukturelle Wachstumsschwäche. Und zwar hängt das daran, dass wir aufgrund des demografischen Wandels ein Absinken des Arbeitsvolumens erleben werden in diesem Jahrzehnt. Also die Babyboomer-Generationen, die werden in Ruhestand gehen. Und dadurch sinkt das Arbeitsvolumen deutlich. Ein verstärkender Effekt ist noch, dass die Arbeitszeiten sich reduzieren pro Erwerbstätigen. Die Leute wollen weniger arbeiten, hört man ja auch in der Diskussion. Nur noch 4 Tage Woche, Work-Life-Balance. Das ist im Einzelfall natürlich nachvollziehbar. Für die Gesamtwirtschaft bedeutet das, dass das Arbeitsvolumen sinkt und nicht durch die Zuwanderung kompensiert werden kann. Ungefähr ein Drittel wird kompensiert, des Rückgangs durch die Renteneintritte der Babyboomer wird kompensiert durch Zuwanderung. Aber auch nur dann, wenn die Zuwanderer relativ schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, was uns auch schwerfällt aufgrund von zahlreichen Anforderungen. Da sind wir natürlich besonders penibel.
Aber nun ist die Demografie ja nur ein Faktor, oder?
Und die Demografie führt aber dazu, dass das Produktionspotenzial, also das, was wir bei Normalauslastung der Produktionsfaktoren produzieren können, mal ganz abstrakt, das Produktionspotenzial, das schrumpft dadurch auf 0,4% pro Jahr Wachstum, das wir zu erwarten haben in diesem Jahrzehnt. Und das ist sehr wenig. Das ist ein Drittel dessen, was wir in den 2010er Jahren erlebt haben.
Ja, wir haben ja auch Faktoren wie mangelnde Digitalisierung zum Beispiel. Also waren wir zu lange zu erfolgreich? Ja, auch analog erfolgreich?
Das kommt noch dazu. Ich meine, wir haben natürlich verschiedene Versäumnisse an vielen Fronten. Ich glaube, dass es im Endeffekt so war, dass wir natürlich in vielen Dimensionen auf Kosten zukünftiger Generationen gelebt haben oder auf Kosten anderer. Unsere Verteidigungsfähigkeit haben wir ausgelagert. Mhm. Unsere Energieversorgung, da haben wir uns sehr abhängig gemacht von Russland. Im Handel sind wir sehr abhängig und haben davon profitiert, natürlich auch von diesen Abhängigkeiten. Aber das sind jetzt alles Faktoren, die uns bedrohen und haben gleichzeitig eben nicht genug investiert und vor allen Dingen auch nicht mutig genug neue Trends aufgenommen. Also Digitalisierung zum Beispiel.
Also es fehlt auch der Gesellschaft der Mut, die Dynamik?
Ja, es fehlt deutlich der Mut. Es ist ja so, dass wir einerseits bei der Infrastruktur nicht genug investiert haben. Mhm. Da sind einfach ganz viele Bereiche, wo noch keine Netzabdeckung ist, wo man in anderen Ländern, wo man es gar nicht erwarten würde, viel besser dasteht. Mhm. Aber wir sind natürlich auch sehr, sehr langsam darin, die Dinge aufzunehmen, zum Beispiel Digitalisierung der Verwaltung. Ja, in Deutschland hat man dann immer den Anspruch, auch noch den Papierweg offen zu halten. Warum? Warum kann man nicht einfach den Anspruch auch an die Bevölkerung haben, dass man eben sich daran gewöhnt, dass bestimmte Prozesse nur noch digital verfügbar sind?
Das war ja mal anders in diesem Land,
ja,
oder?
Genau.
Also, können Sie das erklären? Warum sich das verändert hat?
Ja, schwierig, auch so eine gewisse Trägheit, sich zu verändern. Man verändert sich in Deutschland nicht so gerne. Man ist auch nicht so mutig. Also wenn man etwas nicht klappt, dann wird das ja als Scheitern interpretiert. In anderen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wenn man mal einen Misserfolg hatte, dann hat man an Erfahrung gewonnen. Ja. Und das ist eine ganz andere Mentalität. In Deutschland traut man sich oft nicht zu scheitern, weil man denkt, so, dann ist man irgendwie stigmatisiert. In anderen Ländern provoziert man es explizit mal zu scheitern, zum Beispiel mal ein Unternehmen zu gründen und es wird nichts. Und dann ist man eine Erfahrung reicher und beim dritten Mal funktioniert es.
Der Bundeskanzler hat mir im letzten ZDF-Sommerinterview gesagt, er hoffe, dass durch die ökologischen Investitionen eine Art zweites Wirtschaftswunder ausgelöst wurde. Ist da die Fantasie mit ihm durchgegangen?
Ja, das ist allerdings ein bisschen eine steile These. Man muss ja massiv investieren, um erstmal die Produktivität, die wir jetzt haben, mit Hilfe fossiler Technologien, zu replizieren, also das alles umzustellen auf erneuerbare Energien. Und dadurch ist ja noch kein Stück mehr Produktivität geschaffen. Mhm. Ja, hat einfach viel investiert, aber die Produktivität steigt nicht, weil wir einfach alte fossile Anlagen durch neue erneuerbare ersetzen. Wir müssen ja darüber hinausgehen. Und wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir durchaus sehr, sehr mutig sein bei Innovationen. Und dann muss man durchaus auch Prozesse anstoßen, wo dann gerade die deutsche Industrie vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal hat, um da besonders viel Wertschöpfung zu generieren. Ob das jetzt nur in Deutschland passiert, ist die Frage. Wir müssen ja auch sehen, wir sind ein sehr, sehr handelsintensives Land. Mhm. Große, umfangreiche Abhängigkeit vom Außenhandel. Und wir sind abhängig von Energieimporten. Das heißt, wir müssen ja auch diese ganzen Handelsbeziehungen und Lieferketten neu denken in der klimaneutralen Welt. Und da steckt schon ein gewisses Potenzial. Ich glaube, darüber kann man durchaus hoffen, dass wenn dann die deutschen oder europäischen Unternehmen diese neuen Wertschöpfungsketten aufbauen, dass man da auch tatsächlich Wachstum generieren kann. Aber dazu muss man es auch anstoßen.
Und das erfolgt noch nicht in dem Maße?
Das erfolgt sehr verhalten. Das liegt an verschiedenen Hemmnissen natürlich. Einerseits die viel diskutierte Problematik, dass wir natürlich nicht genügend Mittel haben, dass der Staat investiert. Mhm. Wir müssen da stärker auf staatliche Investitionen
Wert legen. Das heißt auch die Schuldenbremse aufheben?
Nicht unbedingt Schuldenbremse aufheben, sondern auch priorisieren. Wir haben viele konsumtive Ausgaben, viele Subventionen. Rente ist vielleicht auch ein Thema, das wir noch diskutieren. Mhm. Da fließt viel Geld rein und nimmt Spielräume im Haushalt für Investitionen. Und zum anderen, das andere große Thema ist Kapitalmärkte und Regulierung. Wir müssen natürlich so agieren, dass auch die Unternehmen in die Lage versetzt werden, die Investitionen, die sie realisieren müssen, auch zu finanzieren. Ja, also letztlich Eigenkapitalbasis der Unternehmen und eben Kapitalmärkte, an denen dann das Geld auch verfügbar ist.
Die Hoffnung, die ja sicherlich der eine oder andere hat, dass die Wirtschaft sich wieder berappelt, auch wenn wir nichts großartig ändern, das ist eine Illusion?
Ja, es wird sich viel ändern müssen. Also ich glaube, einige Dinge passieren von selbst. Man sieht jetzt schon, dass die Unternehmen, weil ja der Fachkräftemangel zuschlägt, aufgrund eben der Renteneintritte der Babyboomer, des geringeren Fachkräftepotenzials, da fangen Unternehmen natürlich an, dann Arbeit durch Kapitalgüter, durch Automatisierung zu substituieren. Das wird von selbst passieren. Der Staat müsste jetzt eben dafür sorgen, dass gerade diese Veränderungen, die damit einhergehen, Menschen werden teilweise ihren Arbeitsplatz verlieren, aber aufgrund des Fachkräftemangels natürlich potenziell einen neuen finden. Da ist im Bereich Weiterbildung wirklich Handlungsbedarf, weil das haben wir sehr stark den Unternehmen überlassen. Bisher haben die Unternehmen ihre Mitarbeiter weitergebildet, weil man die Leute halten wollte und für die zukünftigen Aufgaben fit machen wollte. Jetzt ist es aber so, dass teilweise Menschen eben ihren Beruf wechseln müssen. Und da hat das Unternehmen kein Eigeninteresse für die Weiterbildung und Umschulung natürlich, sondern da muss der Staat dann Strukturen schaffen mit den Unternehmen zusammen, dass diese dieser Strukturwandel jetzt nicht auf zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Konsequenz
geht.
Weitergedacht, wenn wir nichts ändern, müssen wir dann uns auf einen Wohlstandsverlust und weiteren Abstieg als Industrienation einstellen?
Ja, ziemlich klar. Also ich glaube schon, dass man jetzt Veränderungsbewusstsein an den Tag legen muss und auch einen ganz klaren Fokus auf Fachkräfte, auf die jungen Menschen, die in der Corona-Pandemie ja auch wirklich umfangreiche Lernrückstände realisiert haben. Die Jugendlichen sind nicht mehr so umfangreich in die Ausbildung gegangen wie zuvor. Also wir müssen wirklich ganz viel Wert legen, auch den jungen Menschen, also jeder und jedem Chancen zu eröffnen durch ein gutes Bildungssystem in einer Situation, wo unsere Jugendlichen ja auch viel diverser sind als früher. Also man muss auch sehr viele Leute abholen, einfach zum Beispiel, weil Eltern kein Deutsch sprechen oder beide Eltern berufstätig sind und eben nicht zu Hause dem Kind bei den Hausaufgaben jederzeit helfen können. Das müssen wir schon berücksichtigen, dass die Gesellschaft sich da auch wandelt. Und das Potenzial, das wir da nicht heben, das wird uns natürlich Probleme machen.
In aller Klarheit, also wenn wir nichts machen, wird das den Abstieg bedeuten und Wohlstandsverlust?
Ja, der Druck wird sicherlich immer größer. Also wir haben sehr viele Baustellen. Wenn wir die nicht konsequent angehen, werden wir Wohlstandsverluste in Kauf nehmen müssen. Also dass die Flucht, die muss nach vorne stattfinden.
Um es mal plakativ zu formulieren, brauchen wir sowas wie eine Agenda 2030 oder 2040? Also Schröders berühmte Agenda 2010 hat ja viel bewirkt und hat ja über lange Zeit als Motor für ganz Europa gedient.
Ja, ja, klar. Also wir brauchen schon, aber die Handlungsfelder sind sehr vielfältig. Ne? Also ich hatte das Bildungssystem schon angesprochen. Wir haben massive Investitionsbedarfe, Digitalisierung. Dann ist die Frage Attraktivität des Standorts. Steuern, da müsste natürlich eine zukünftige Bundesregierung sich auch überlegen, wie kann man den Standort steuerlich attraktiv machen. Das Wachstumschancengesetz ist jetzt wirklich ein erster kleiner Anfang, aber man muss eben die Rahmenbedingungen für die Unternehmen schärfen. Und das werden wir nicht durch Fördermaßnahmen schaffen, das ist viel zu träge. Weil der Staat muss ja dann an allen Ecken und Enden Förderprogramme konzipieren, Antragsverfahren administrieren bei geringen Fachkräften.
Müssten da die Weisen nicht im Grunde noch sehr viel stärker pushen? Damals bei Gerhard Schröder war das ja auch so, dass, dass der Rat sehr für eine Arbeitsmarktreform gestritten hat.
Ja, also der Rat streitet auch für Reformen. Wenn man ins letzte Gutachten guckt, dann zeigen wir da im Rahmen einer Projektion des Wachstumspotenzials sehr klar auf, dass es wirklich 5:12 ist und diskutieren auch in den Kapiteln verschiedene sehr, sehr wichtige Handlungsoptionen bei der Rente, im Bereich des Transfersystems, auch mit Blick auf die Arbeitsanreize, einerseits für Transferempfänger, aber eben auch für Frauen, die viel zu häufig in Teilzeit arbeiten in Deutschland, mit Blick auf zum Beispiel auch die Kinderbetreuung und das Ausbildungssystem und mit Blick auf die Kapitalmärkte. Das sind so wichtige Themen und wir können natürlich in einem Gutachten, das Gutachten hat 500 Seiten immer so ungefähr, können wir natürlich nicht alles skizzieren, aber schon die wesentlichen.
Sie haben es ja eben schon angesprochen. Also in deutschen Unternehmen gehen in den nächsten 10 Jahren geschätzt 20% der Mitarbeiter in Rente, also die berühmten Babyboomer. Schon jetzt beträgt der Bundeszuschuss über 112 Milliarden Euro. Sie haben gefordert, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. Was ist, wenn nicht?
Ja, es gibt verschiedene Säulen einer Reform, die man wirklich vorantreiben sollte. Es ist so, dass wir in einer Situation sind, wo dieser Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung immer weiter anwächst. Eben dadurch, dass wir immer mehr Rentner und immer weniger Erwerbstätige haben. Wenn wir jetzt sagen, das Rentenalter steigt bis 2031 auf 67 Jahre und ab da legen wir jetzt schon fest, dass wir das Renteneintrittsalter an die längere, an die fernere Lebenserwartung koppeln. Also wenn die Leute ein Jahr älter werden, im Erwartungswert bei Renteneintritt, dann müssen sie davon eben 2/3 im Erwerbsleben verbringen und 1/3 in der Rente. Und darauf sollte das Rentenalter justiert werden. Das bedeutet eben, dass die Proportion zwischen Erwerbstätigen und Rentnern konstant bleibt. Das ist gar nicht so dramatisch. Man würde bei aktuellen Abschätzungen würde man 8 Monate, alle 10 Jahre 8 Monate länger, also das Renteneintrittsalter erhöhen.
Der zuständige Minister betont aber natürlich, dass es mit ihm nicht zu machen ist.
Ja, aber das ist natürlich problematisch. Das führt dazu, dass das Problem immer drängender wird und das wirklich große Problem ist, dass wir jetzt schon fast 1/3 des Bundeshaushalts als Zuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Wenn das ansteigt, dann ist natürlich klar, dass der Spielraum an der anderen Seite für Investitionen, für anderweitige Ausgaben, der sinkt, für Forschung und Entwicklung. Dieser Spielraum sinkt und das wird uns natürlich immer stärker unter Druck setzen.
Eine der Konsequenzen, die Sie fordern, wäre nur für Menschen mit gefährdeter Gesundheit die Rente mit 63 und für alle anderen sie abzuschaffen.
Ja, ist ja die Rente ab 63. Ne? Jetzt sind wir ja schon, die steigt 64er. Ja mit dem Renteneintrittsalter mit an. Ja, ich glaube, man kann sich das als Gesellschaft leider nicht leisten. Man kriegt sehr viel Gegenwind, wenn man das ins Spiel bringt. Aber es ist natürlich auch eine Maßnahme, die hat 2 Effekte. Zum einen sind es nicht unbedingt diejenigen, die nicht mehr können, die wirklich krank sind, die wirklich wenig verdienen, die in den Genuss kommen, sondern es sind eben auch viele, die eigentlich gut dastehen. Es sind vielleicht auch welche dabei, die eigentlich noch weiter arbeiten könnten, die wir als Gesellschaft einfach dringend brauchen. Und es hat so einen Sogeffekt, die Leute überlegen dadurch überlegen auch andere dann mit Abschlägen früher in Rente zu gehen. Mhm. Das können sie ja auch tun, aber für die Gesamtgesellschaft ist das ein großes Problem, dass wir dann eben diese Verschiebung, immer weniger Erwerbstätige, immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die beschleunigt sich dadurch.
Die Kosten sind aber das andere sind ja auch
die fehlenden Arbeitskräfte. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, das muss man ehrlich ansprechen. Wenn man es anspricht, wahrscheinlich jetzt auch wieder, kriegt man immer sehr viele böse Mails. Und das zeigt natürlich, wie schwierig das für die Politik ist, da ranzugehen. Wir haben auch eine sehr alte Bevölkerung, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die betrifft dieses Thema massiv und das bedeutet auch,
wären Sie denn für Anreizsysteme? Also nicht im Grunde nur zu sagen, also die Rente beginnt erst später, sondern auch Anreize zu setzen für Ältere?
Ja, Anreize zu setzen für Ältere zu arbeiten ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Maßnahme. Ich glaube aber, man muss beides beachten, ne? Das Finanzierungsproblem und die Frage, kann man die Leute überreden, noch beizutragen zum Arbeitsmarkt? Beide Aspekte sind sehr wichtig.
Walter Jens hat ja mal gesagt, auf dem Weg zum Abgrund ist eine Panne mitunter lebensrettend. Haben Sie den Eindruck, dass die Zeitenwende, die wir ja jetzt erlebt haben, eine Art Weckruf sein könnte für die Gesellschaft oder schlafen wir einfach weiter?
Ja, ich hätte das ehrlich gesagt gehofft, aber ich bin aktuell nicht so wahnsinnig optimistisch, dass das wirklich gelingt. Und ich glaube, wir sind da in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir haben ja in der Mitte der Gesellschaft die etablierten Parteien, die sich aber überhaupt nicht einig sind, wie sie diese Wende einläuten wollen. Also CDU, CSU und FDP haben eher so einen marktwirtschaftlichen Ansatz und SPD und Grüne haben eigentlich die Idee, da so einen sehr gestaltenden Staat zu haben. Und die Mischung aus beiden Systemen, die funktioniert leider nicht besonders gut. Also entweder vertrauen die Unternehmen auf die Marktwirtschaft, aber dann brauche ich auch eine stabile Erwartungsbildung. Wenn der Staat dann immer mal wieder an verschiedenen Stellen interveniert, dann ist das natürlich etwas, was das System ins Wanken bringt. Dann warten Unternehmen zum Beispiel, gibt es jetzt zum Beispiel für Gaskraftwerke noch eine Subvention sozusagen, dass ich die baue? Dann warte ich natürlich erstmal, ob ich loslege, dann warte ich natürlich erstmal, bis diese Entscheidungen getroffen sind. Genauso bei Fördermaßnahmen, wenn ich meine Produktion umstellen will. Ne? Wenn die Politik da dauernd drüber redet, dass sie noch Gelder verteilt, dann passieren die Sachen nicht von selbst. Und dann funktioniert das marktwirtschaftliche System natürlich auch nicht so gut. Andererseits haben wir aber nicht genug Geld. Der Staat hat einfach nicht genug Finanzkraft, um da wirklich viel Schlagkraft zu entwickeln. Also das ist schon ein Dilemma.
Jetzt müssen Sie dennoch zum Schluss einen positiven Ausblick geben.
Ja, ich glaube, letztlich haben wir in Deutschland natürlich auch ein großes Potenzial. Also wir haben unglaublich viele kreative junge Menschen. Ich glaube, aus denen müssen wir so viel wie möglich rausholen. Und das ist unser Pfund, mit dem wir wuchern müssen. Die jungen Fachkräfte, denen müssen wir eine gute Ausbildung angedeihen lassen. Und ich glaube, wir sollten alles dafür tun und darum kämpfen, dass unser Land ein offenes, freies Land ist, in dem sich auch jeder wohl und sicher fühlt und sich entfalten kann. Das ist eigentlich wirklich unsere Chance. Und dafür müssen wir alle einstehen und kämpfen. Und deswegen ist es auch gut, dass die Leute dafür auf die Straße gehen. Ich finde es immer gut, wenn man dann klar macht, es sind Demonstrationen gegen Extremismus, der uns beschränken will. Und wir müssen in der Mitte der Gesellschaft zusammenstehen, um eben das aufrechtzuerhalten und zu schützen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Und in der kommenden Woche begrüßt Jörg Thadeus hier Norbert Lammert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.